Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von SDS, der Stunde der Seelsorge mit Pater Karl Wallner. Ich sehe, du bist ganz vergnügt. Es ist ein guter Start auch in diese Sendung hinein. Pater Karl, am 31. Dezember jährt sich natürlich auch der Todestag von Papst Benedikt dem 16. Er wurde am 16. April 2027 geboren, dann am 31. Dezember 2022 ist er gestorben. Im April 2005 wurde er zum Papst gewählt. Am 11. Februar 2013 kündigte er völlig überraschend seinen Rücktritt an. Die Begründung war sein fortgeschrittenes Alter. Dann am 13. März wird Papst Franziskus gewählt und Papst Benedikt der 16. Emeritus heißt dann, lebt er noch fast 10 Jahre in einem Kloster, zurückgezogen, Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan.
Also Papst Benedikt ist mir theologisch sehr nahe gestanden. Er kam ja schon als Kardinal nach Heiligenkreuz, nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war mit den Vorsitzenden der europäischen, der Bischofskonferenzen des Ostens. Unvergesslich, ich war damals noch junger Theologiestudent. Und dann eben, wie er als Kardinal eben die Kirche auch geleitet hat, die theologischen Enzykliken, die unter ihm veröffentlicht worden sind. Also eine Enzyklika ist immer ein Werk des Papstes natürlich, aber sie brauchen auch jetzt eben Autoren. Ja, also und Johannes Paul II., der Heilige, hat sich ganz auf Josef Ratzinger verlassen. Und ich weiß noch, also diese Enzyklika Fides et Ratio oder Dominum et Vivificantem über den Heiligen Geist, das waren einfach Meilensteine in der Theologiegeschichte auch. Und man wusste, dahinter steht ein deutscher Theologieprofessor, der aus dem Vollen eben jetzt des Katholischen schöpft. Und dann, wie er Papst zum Papst gewählt worden ist, 2005, was mich sehr überrascht hat eigentlich, muss ich ehrlich sagen, nach dem Tod von Johannes Paul II., aber danach große Freude, dann haben wir das eben auch erlebt, dass er uns in Heiligenkreuz kannte und dass es auch verschiedene Verbindungen in den Vatikan gab, was dann dazu führte, dass Papst Benedikt der 16. 2007 unsere Hochschule zur Hochschule päpstlichen Rechtes erhoben hat. Wir hatten damals 62 Studenten und es gab schon seit 1802 als kleine Hauslehranstalt, als Ordenshochschule und dann eben Hochschule päpstlichen Rechtes. Wir sind jetzt bei 340 Studenten. Abt Gregor hat damals auch den Namen von Benedikt dem 16. der Hochschule beigefügt und dann kam er auf Besuch 2007. Papst Benedikt hat uns besucht, nicht? Also das war schon wirklich toll. Ich durfte ihn dreimal im Haus besuchen, im Gartenhaus im Vatikan. Das letzte Mal ein Jahr vor seinem Tod eben. Genswein musste da schon dolmetschen, weil er schlecht gehört hat. Aber es war eine tolle Begegnung, großartig. Er war an allem interessiert. Und dann also sein Tod, sein stiller Tod, muss man sagen, nicht? Also die ganze Welt feiert den Papst Silvester, ja. Und er ist an diesem 31. Dezember 2022 still jetzt eben ins Haus des Vaters gegangen. Auch sein Begräbnis, das eine Mischung war zwischen, ja, also das war sehr, sehr eigen, sein Begräbnis. Es war kalt, ja. Es war kühl, auch die Liturgie war sehr, sehr einfach. Das erste Mal, dass ein emeritierter Papst begraben worden ist. Ich erinnere mich an die Aufbahrung dort. Also ich war schon sehr, sehr bewegt. Nicht? Also, und ein stiller Arbeiter im Weinberg des Herrn, ein stiller Arbeiter, aber ein großer Synthetiker der Theologie, ein großer Geist, jede kleine Predigt, die er gehalten hat, hat so Edelsteine jetzt eben vom Gedanken enthalten, die irgendwie das Licht der Offenbarung zum Leuchten gebracht haben. Also ein großer Schatz für die Kirche. Danke, Papst Benedikt. Ich habe immer scherzhaft gesagt, wenn er mal heilig gesprochen werden sollte, müssen wir dann vielleicht der Silvester umbenennen in Benedikt und dann feiert die ganze Welt nicht Silvester, das war eben auch ein Papst, sondern dann feiert die ganze Welt eben am 31. Dezember Benedikt. Nein, ist ein Scherz. Ich glaube also, diesen Rummel würde er nicht wollen, sondern sein Dienst war der eines klügsten deutschen Philosophen, Theologen, der hier einfach sein Leben für die Kirche verbrannt hat. Danke, Papst Benedikt.
Zuschrift Was haben wir uns bei seiner Wahl zum Papst alle gefreut? Ein Deutscher ist Papst. Kardinal Kurt Koch, der ja aktuell der Präsident ist, des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, hat 2023 gesagt über Papst Benedikt XVI., Kardinal Ratzinger auch, er kennt ihn schon viele, viele Jahre. Bei ihm kamen drei Eigenschaften zusammen, so Kardinal Koch, die man selten in einer Person gemeinsam antrifft, nämlich feiner und demütiger Mensch, tiefgläubiger Christ, Priester und Bischof und ein gebildeter und intellektueller Theologe.
Also wenn ich da gleich wieder das konkretisieren darf, ich habe noch ungefähr 3000 Gebetskarten, ja, wie er damals gestorben ist. Wir haben diese Gebetskarten drucken lassen. Es ist nicht ein Gebet um Heiligsprechung. Ich bin sicher, dass er im Himmel ist. Aber es ist ein Gebet einfach, dass wir Gott genauso, wie soll ich sagen, die Mysterien der Offenbarung so gut verstehen. Bitte, wenn es die von Missio haben wollt, gerne gratis, aber bitte schreiben nach Neujahr, weil ich bin noch allein zu Hause bei Missio. Also meine Mitarbeiter sind noch in den verdienten Ferien. Also Kardinal Koch ist derzeit, also wenn ich das so sagen darf, glaube ich, der größte deutschsprachige Theologe, der in Rom ist. Ich bin sehr froh, dass er da die Stellung jetzt eben hält. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass er jetzt eben auch zuständig geworden ist, Präsident, glaube ich, von Kirche in Not, weil das eine großartige Organisation ist. Das traue ich mal durchaus zu sagen. Bin für die päpstlichen Missionswerke zuständig, aber wir sind eigentlich fast Schwesternorganisationen, weil wir so aus dem Kirchlichen jetzt, aus dem großen Katholischen jetzt eben handeln und ticken. Und Kardinal Koch, also ist ja auch der Präsident, weiß ich auch nicht, wie das offiziell jetzt heißt, vom Ratzinger Schülerkreis. Nicht, also den es ja weiterhin gibt. Es gibt den Ratzinger Schülerkreis von denen, die tatsächlich Schüler von Ratzinger waren. Und es gibt dann einen jüngeren Ratzinger Schülerkreis, auch mit tollen Leuten. Das sind Theologen, die sich mit der Theologie von Josef Ratzinger beschäftigt haben, wo er schon nicht mehr jetzt eben Theologieprofessor gewesen ist. Also da geht das Erbe von diesem großen deutschen Theologen Papst Gott sei Dank weiter. Und er war ein Geschenk für die Kirche. Ich glaube, gerade eben jetzt in Deutschland, wo er nicht viel Gutes erfahren hat. Das muss man wirklich sagen. Also die Polen waren so stolz auf ihren Johannes Paul II. Aber leider kann man das nicht von allen deutschen Katholiken jetzt eben sagen, obwohl sie, glaube ich, wirklich, also der Beitrag der deutschsprachigen Theologie, ja, also war durch Papst Benedikt XVI. Beziehungsweise Josef Ratzinger seit 1979 maßgeblich jetzt eben für die Qualität eben jetzt dessen, was wir da aus Rom bekommen haben. Und das war wirklich hochwertig. Also es war wirklich eine tolle Zeit für die Theologie, die lehramtlich verantwortet gewesen ist.
Pater Karl, wir haben eine Frage zum Konklave von 2005, aus dem ja dann Ratzinger als Benedikt XVI. Hervorgegangen ist. Da sind ja auch Zahlen bekannt geworden, wie auch immer. Es ist so, ich glaube, in einem Beitrag der Tagespost habe ich das gelesen. Im ersten Wahlgang damals habe Ratzinger 47 Stimmen vereinigt auf sich, Bergoglio 10, Kardinal Martini damals Mailand 9. Zweiten Wahlgang, also wird so detailliert berichtet, Ratzinger 65 Stimmen, dann Bergoglio 35. Im dritten Wahlgang dann Ratzinger 72 Stimmen, Bergoglio 40. Und später erklärte Kardinal Bergoglio aus Argentinien, der spätere Papst Franziskus, gegenüber der britischen Zeitschrift Catholic Herald, er habe dann seine Anhänger gebeten, Kardinal Ratzinger zu unterstützen. Das ist bekannt geworden. Der spätere Papst Franziskus hat seine Anhänger gebeten, bitte unterstützt Ratzinger, der dann auch gewählt war. Und jetzt die Zuschrift, lieber Pater Karl, lieber Pfarrer Rimmel, danke für Ihre Treue in der Stunde der Seelsorge. Ich dachte immer, dass es keine Papstanwärter gibt. In einem Hörbuch haben wir gehört, dass Papst Franziskus gegen Papst Benedikt angetreten sei. Für mich passt das so nicht. Wie ist das genau? Ihre Sendung ist sehr wichtig für uns Zuschauer. Dankeschön, alles Liebe und Gottes Segen für Sie beide aus Tirol.
Also ich bin in Heiligenkreuz 1982 eingetreten. Ich habe drei Abtswahlen erlebt und das zeremoniär begleitet. Ich war für drei Abtsbenediktionen zuständig und ich kann nur sagen, es gibt keine Kandidaten, die sich selbst präsentieren. Aber natürlich redet man untereinander, also eine Abtswahl funktioniert auch. Wir haben großartig Ebthema gewählt, weil man unglaublich viel betet und weil das Ganze nicht kirchenpolitisch verseucht ist, wie es zum Beispiel bei einer Bischofswahl wäre. Also das würde nicht funktionieren, eine Bischofswahl. Also da würden die Medien sich draufstellen, das wäre total veräußerlicht. Ja, man würde über liberale Kandidaten jubeln, während man andere fertig macht. Und deshalb ist auch das Konklave so streng geordnet. Also dass es hier keine Parteiungen gibt, die weltliche Meinungen jetzt eben hier reinlassen, weil der gewählt wird, ist Nachfolger des heiligen Petrus. Und zu diesem Petrus hat Jesus gesagt in einem Warnschuss: Weg von mir, du Satan! Ja, du hast nicht das im Sinn, was Gott will. Und wir sind in Gefahr, dann jemand zu wählen, eben jetzt aus rein kirchenpolitischen, oder wäre die Gefahr aus rein kirchenpolitischen Gründen. Ja, das, was Petrus zuvor gesagt hat, ja, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst diese Stelle nachlesen in Matthäus 16. Also da sagt Jesus dazu: Nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart. Deshalb sage ich dir, du bist Petrus, der Fels. Ja? Und gleich nachher haut dieser Simon daneben. Ja? Also er verlangt Weltliches von Jesus. Du sollst nicht sterben, sei fern von dir und so weiter. Und dann sagt Jesus: Weg von dir, du Satan. Also das ist ein ernstes Amt, weil hier jetzt eben Christus selbst oder ein Vikariat für Christus geschaffen worden ist, durch das er seine Kirche unfehlbar durch die Zeit leiten möchte. Dass die Kirche nicht zerstörbar ist, indem sie zeitgeistige Meinungen jetzt eben aufnimmt und abweicht von der Offenbarung, die Gott uns geschenkt hat, von der Wahrheit, die er selbst in Jesus Christus zu uns gekommen ist, uns geschenkt hat. Also auf jeden Fall ist was ganz Wichtiges, deshalb diese Absicherungen und bei einer Abtswahl eingebettet im Gebet und so weiter, ganz tief. Natürlich gibt es ein bisschen äußere Sachen auch, aber vorher weiß man schon, also wen könnte man wählen, zum Beispiel bei der letzten Abtswahl. Ich war für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und ich wusste das einfach schon aus dem Instinkt und aus dem Gespräch heraus mit den Mitbrüdern, also dass es zwischen zwei Mitbrüdern sein wird, also dass wir uns für einen von den beiden entscheiden. Ich wusste auch nicht, wer. Und ich war damals für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und das Stift Heiligenkreuz hat eine Homepage und da kann man Artikel schon so reinstellen, dass sie noch nicht sichtbar sind. Man kann das schon alles, den Text und die Bilder kann man reingeben, aber die sind nicht sichtbar. Und ich hatte dann eben für beide möglichen Abtskandidaten schon, also alles auf der Homepage, aber unsichtbar. Und dann haben wir gewählt, ja, und dann ist der Abt Maximilian gewählt worden. Und ich bin in mein Zimmer gegangen, habe den Computer hochgefahren und habe diesen Beitrag über ihn sichtbar gemacht. Und 5 Minuten oder 10 Minuten nach der Abtswahl hat es bereits jetzt eben verkündigt, also dass wir den Abt gewählt haben mit seiner Biografie und so weiter. Also das weiß man vorher, aber bitte nicht, ja, und das ist das Missverständnis, also dass es da politische Kandidaten gibt, ja, und die sich da bewerben können. Im Gegenteil, also wer sich bewirbt, ja, für so ein kirchliches Amt, ja, also der muss einen schweren Hirnschaden haben. Ich sage das mal so despektierlich, ja, weil eben es geht hier um etwas, wo wirklich, wie soll ich sagen, also erstens, also in der Kirche geht's nicht um Karriere. Wer in der Kirche Karriere machen will, der ist wirklich am falschen Platz. Ja, und es bedeutet einzutreten in einen Dienst. Und gerade eben die Bezeichnung, die Papst Gregor der Große im 6. Jahrhundert gewählt hat für den Dienst des Petrus, nämlich Diener der Diener Gottes, Servus Servorum Dei. Ich sehe das jetzt an Papst Leo, ja, der konnte vorher als Kardinal noch ins Fitnesscenter gehen. Was hat er jetzt? Ja, nichts als einen Termin nach dem anderen, eine Schererei nach dem anderen, ist alles schön und gut. Aber ich glaube, wenn du das ein Jahr mal erlebt hast, dass die Leute dir zujubeln, irgendwann geht's dir auch auf die Nerven. Also Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen so realistisch jetzt eben sage, davon kannst du dir nichts kaufen. Es ist ein Dienst jetzt eben in die Kirche hinein. Es ist ein verkehrt gekreuzigt werden, wie es Petrus ja dort erlitten hat, wo jetzt eben der Amtssitz des Papstes ist.
Aber nochmal zurück zur Zuschrift. Dieses Gegeneinander, Papst Franziskus, Benedikt XVI., das war nicht so. Das ist genau konstruiert und das, was weiß ich, wem immer nach außen getragen worden. Ich habe eben vorher das ausführen können, dass schon im Konklave 2005 eben der spätere Papst Franziskus Josef Kardinal Ratzinger unterstützt hat. Und nach seinem Tod hat Papst Franziskus das theologische Lebenswerk von Papst Benedikt XVI. Als Theologie auf Knien gewürdigt. Ja. Einerseits sei er ein herausragender Theologe und Lehrmeister des Glaubens gewesen. Auf der anderen Seite ein Mann, der wirklich glaubte und betete. Papst Franziskus hatte eine hohe Wertschätzung für Benedikt den 16.
Ja, also die beiden waren natürlich völlig verschieden. Also dass das nicht eine Kopie von Benedikt war und dass auch jetzt, dass Papst Leo einfach wirklich jetzt sein Ding jetzt eben macht, das ist wirklich gut so, ja. Und das Pontifikat von Papst Franziskus wird sicher als 12 sehr besondere Jahre jetzt eben in der neuzeitlichen Kirchengeschichte jetzt eben sein. Aber die Kirche ist nicht, wie soll ich sagen, eine Papstgeschichte, ja, sondern die Kirche ist eine Geschichte der Kirche. Und der Papst hat eine wichtige Funktion und die Amtszeit eines Papstes ist wichtig jetzt eben für die Leitung der Kirche. Aber eben jetzt, also da ist ein Fehlverständnis auch, wie man es ja auch da politisch haben. Ja. Also man kann Änderungen nicht so, gerade der Papst ist ja entmächtigt, dass er etwas selbstständig macht. Ja. Also er darf ja nur, er kann ja nur das machen, was der Heilige Geist jetzt eben möchte. Das ist sein Charisma. Wir verstehen unter Unfehlbarkeit eine schreckliche Übersetzung von Infallibilität, wie es im Lateinischen heißt, immer so völlig Mist, völlig irrtümlich, also völlig verrückt, verstehen wir? Also der Papst kann jetzt das und der kann die Kirche und der geschafft jetzt praktisch Glaubensinhalte oder disziplinäre Sachen, kann er nicht. Er ist entmächtigt, ja. Also er kann nur das jetzt eben bestätigen, was aus dem Glauben der Kirche kommt. Dafür hat er diese Infallibilität, die eigentlich übersetzt Untäuschbarkeit handelt, heißt. Also wir haben ganz falsche Vorstellungen. Natürlich ist die Aufgabe des Papstes mittlerweile, also seit dem 19. Jahrhundert gewachsen, weil wir in einer globalisierten Welt jetzt eben leben. Man muss sich vorstellen, vor 1500 Jahren hat in Germanien niemand gewusst, wer da unten in Rom Papst ist und was der gemacht hat. Das hat wenig interessiert. Er war zuständig, um jetzt eben den Glauben zu sichern jetzt eben, aber nicht jetzt eben um pastorale Vorgaben zu machen, wie wir es jetzt sehr stark eben vom Heiligen Stuhl aus haben, was auch okay ist, weil wir in einer neuen Kirchensituation, in einer Welt jetzt eben leben, die globalisiert ist. Aber man muss immer die Kirche im Dorf lassen und man muss den Papst in der Kirche lassen.
Kardinal Koch ist gefragt worden, wie ihm persönlich die Theologie von Ratzinger Benedikt dem 16. geprägt hat. Dann hat er geantwortet, was ihn immer sehr beeindruckt hat, ist, wie er Glaube und Vernunft versucht hat, ja, genau, zusammenzubringen, dass es ihm ein ganz wichtiges Anliegen war und dass er den Fideismus, also dass man auch glauben kann ohne Vernunft, für keine katholische Möglichkeit gehalten hat, sondern Glaube und Vernunft gehört immer zusammen.
Ja, und das ist ein großes Thema, nicht? Also, weil wir heute irrational werden. Das war auch gerade die Zeit der Esoterik. Ich denke mir, meiner mir nicht und wegen der Sternenkonstellation und weil ich mir irgendwelche Edelsteine auferlege, Mantren spreche und so weiter. Das war plötzlich die Irrationalität der Religiosität, die dort entstanden ist. Und wir sind immer gebunden an Ratio und an Fides. Also, die beiden Flügel, auf denen sich unser Erkennen zu Gott erhebt, das ist einerseits die natürliche Vernunft, die jeder Mensch hat. Und in dieser Enzyklika eben, die Josef Ratzinger maßgeblich verfasst hat, ja, die sensationell ist unter Johannes Paul II. Im Fides et Ratio, da appelliert die Kirche, das kirchliche Lernen, an die Philosophie, wieder Philosophie zu sein, über das letzte Nachdenken, über das, was hinter den Dingen steht, Metaphysica, metaphysisch zu sein. Also das ist sensationell, dass die Kirche an die natürliche Vernunft, an das natürliche Denken appelliert, sich doch wieder ernst zu nehmen und nach dem Letzten jetzt eben zu denken und nicht immer beim Vorletzten jetzt eben stehen zu bleiben. Und dann kommt eben der Glaube dazu, der aufbaut aber schon auf Erkenntnissen, die die natürliche Vernunft geliefert hat, etwa die Existenz Gottes, seine wichtigsten Eigenschaften und vieles Letzte mehr. Also das war wirklich das, was Josef Ratzinger als deutscher Theologe, ja, der ja mit Horkheimer diskutieren konnte und so weiter, das war wirklich ein Theologe, der aus dem Vollen jetzt eben des natürlichen Denkens gekommen ist und deshalb gerade auch so analytisch jetzt eben die Offenbarung, die dem Glauben dann zur Verfügung steht, jetzt eben analysieren konnte und systematisieren konnte.
Kardinal Koch hat auch verwiesen auf eine Aussage von Benedikt dem 16. aus dem Jahr 2008. Die vorrangige Aufgabe der Theologie besteht darin, wie schon der Name sagt, von Gott zu sprechen, über Gott nachzudenken. Das werden die Zuschauer sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber es ist gar nicht so selbstverständlich in der Theologie, und die Theologie spricht von Gott nicht so, als sei er eine bloße Hypothese unseres Denkens. Sie spricht von Gott, weil Gott selbst mit uns gesprochen hat.
Also Ratzinger hat ja meinen Lieblingstheologen geliebt, der völlig unsystematisch ist, Hans-Urs von Balthasar, 3 Meter Buch, ja, also ziemlich unfasslich, ja, Trilogie, eben Schönheit, das Gute, das Wahre und so weiter in vielen Bänden analysiert. Balthasar sagt, das Ganze ist das Wahre. Ja, die Wahrheit ist symphonisch. Bei Ratzinger würde ich sagen, die Wahrheit ist synthetisch, ja. Und wir waren in Gefahr in den 70er, 80er. Alles hat sich auf Einzelanalysen, auf Details, auf Bibelverse, die Bibel, historisch-kritische Methode. Alles ist in das Einzelne gegangen. Aber das große Ganze jetzt eben, also dass ein unendlicher Gott, der diese Welt aus Freiem geschaffen hat, deshalb in sich dreifaltig sein muss, der dann eben sich in einer Art und Weise offenbart, die nicht erfindbar ist, indem er in die Kleinheit geht, in das andere seiner selbst, sub contrario, sagt Luther. Also dieses synthetische Denken, der Blick auf das Ganze, also das hat uns der Symphoniker Josef Ratzinger geschenkt, und für ihn war es ja ein Vorteil, dass er Musik ist. Die Musiker sind immer, wie soll ich sagen, also die besten Theologen, ja, also Karl Barth, ein reformierter Theologe, war Musiker. Balthasar konnte den Don Giovanni von Mozart auswendig spielen, ja. Ratzinger war Musiker. Also dieses symphonisch Ganze zu sehen und nicht eben jetzt in irgendwelchen Mini-Details jetzt eben sich zu verrennen. Und das, glaube ich, war ein großes Geschenk. Deshalb auch der Mega-Erfolg, den Ratzingers Einführung in die Theologie hatte, wo er dann in einem Buch, das gar nicht so leicht zu lesen ist, ja, in einem Buch jetzt eben erklärt, was ist eigentlich das Wesen des Christentums.
Pater Karl, uns hat ein Mitbruder geschrieben, liebe Brüder Pater Wallner und Pfarrer Rimmel im Glauben. Das finde ich eine schöne Formulierung, Pater Karl. Die Leute brauchen die Stunde der Seelsorge, weil es hier katholisch gläubig und nach unseren Möglichkeiten auch fromm zugeht. Das ist das, was die Leute brauchen. Hier brauchen sie Orientierung und Unterstützung. Also nochmal, liebe Brüder Pater Wallner und Pfarrer Rimmel im Glauben, seit 31. Dezember 2022 haben wir einen sehr großen Fürsprecher bei ihm im Himmel. Papst Emeritus Benedikt XVI. Kennt seine Landsleute und wird sich auf unsere Bitten hin für uns bei Gott einsetzen. So einen großen Theologen wird das deutsche Volk nie mehr sein eigen nennen dürfen. Mit ihm können wir über alles reden, weil er uns, seine geliebten Kinder, versteht. Der Papst Emeritus Benedikt XVI. Sagt, wer glaubt, ist nie allein, im Leben nicht und auch im Sterben nicht. So viel aus einer Zuschrift. Ich verbleibe freundlich und im Gebet verbunden.
Also wenn man es ein bisschen einordnet, Ratzinger war tatsächlich die Ausblüte einer klassischen Phase der Theologie, in der Deutschland oder der deutschsprachige Raum eine große Rolle gespielt hat. Man muss das so sehen, vom Konzil von Trient kam dann eine Durchkatechetisierung jetzt eben des Volkes Gottes, auch durch die Katechismen. Und es war auf einem hohen Niveau einfach Glaubenswissen vorhanden im Volk Gottes. Und in den 60er Jahren, wo die Kirche sehr stark aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, also in den 60er Jahren, da waren diese Theologieprofessoren, eben auch Ratzinger und Guardini, das waren Superstars, die Hörsäle gefüllt haben, wo Hunderte gekommen sind. Karl Rahner und so weiter. Also das waren mega Hype-Ereignisse, wenn der Rahner gesprochen hat oder der Guardini einen Vortrag gehalten hat oder danach der Ratzinger. Also es war durchkatechetisiert, das ist mittlerweile weg. Und Ratzinger ist der Letzte, der diese Synthetik jetzt eben gemacht hat, auch in das Lehrbare und Verständliche, weil er immer Theologieprofessor war. Und ich sehe das ja, du kannst die schönsten Bücher lesen, aber wenn du dann den Studentinnen und Studenten was vermitteln musst, dann musst du es runterbrechen. Mittlerweile sind wir in einer ganz anderen Phase, deshalb also Josef Ratzinger, Benedikt XVI., 2022 in den Himmel aufgebrochen. Mittlerweile ist das Glaubenswissen rundherum schlechthin verdunstet. Es ist gar nichts da. Ja. Wir haben eine islamistische Apologetik, die gegen uns, ja, die sehr primitiv eben argumentiert. Die Jungen wissen gar nichts mehr, gar nichts mehr. Ja. Also ich sage das jetzt so ein bisschen sehr apodiktisch und ein bisschen, ja, aber plakativ, aber ich muss es wirklich so sagen. Und jetzt ist die Zeit, dass man wieder vermittelt in einer einfachen Weise. Also
diese Ausblüte der Theologie, die wir bei Josef Ratzinger haben, und wir werden aus ihm schöpfen, auch aus seiner synthetischen Kraft der Bibelwissenschaft zum Beispiel, auch in seinen drei Jesusbüchern, also die wird bleiben, aber sie muss jetzt heruntergebrochen werden, sodass die jungen Leute, die nichts mehr wissen, in kleinen Portionen wieder jetzt eben erkennen, wer ist Gott, der Dreifaltige, wer ist Jesus Christus, wozu die Sakramente, was bedeutet Glauben und so weiter und so fort. Das ist jetzt die Aufgabe der Theologie. Deshalb ist derzeit keine Zeit für einen großen Megatheologen, weil ja die Basis fehlt, um den verstehen zu können, um das mal so einfach zu sagen.
Am 31.12.23, also am ersten Todestag von Benedikt dem 16., hat Papst Franziskus mit folgenden Worten dankbar an seinen Vorgänger erinnert. Vor einem Jahr hat Papst Benedikt der 16. seinen irdischen Weg vollendet. Nach einem Leben voller Liebe und Weisheit im Dienst der Kirche. Wir fühlen für ihn sehr viel Zuneigung, sehr viel Dankbarkeit, sehr viel Bewunderung. Vom Himmel her möge er uns segnen und begleiten. Ein Applaus für Benedikt den 16. Wunderbare Worte.
Ja, das ist doch schön. Also Papst Franziskus hat wirklich immer Wert darauf gelegt, dass es eine Kontinuität gibt, hat seine persönliche Wertschätzung gegenüber Papst Benedikt immer ausgedrückt. Es gibt auch diese bewegenden Begegnungen. Es war ja am Anfang völlig sensationell, nicht? Also, dass es einen emeritierten Papst gibt und einen regierenden Papst. Also, das war wirklich sehr aufregend, hat es immer ausgedrückt. Dann gab es natürlich aber auch die Aktionen, also mit der Zurücknahme bestimmter Erlaubnisse für die Feier im tridentinischen Ritus und so. Also die, glaube ich, Papst Benedikt, wie auch Genswein ja schreibt, also getroffen haben müssen. Also das muss man einfach so stehen lassen. Papst Benedikt, weiß ich nur, hat immer bei uns bei Missio Österreich arbeitet eine Mitarbeiterin, eine Schwester, die im Haushalt von Papst Benedikt im Vatikan im Gartenkloster jetzt eben tätig war, und die hat berichtet, also Papst Benedikt, der emeritierte Papst, hat nie, ja, auch nur irgendeine Kritik an Papst Franziskus erlaubt. Ja, also sein Argument, wenn das in irgendeine Richtung, wo man was hinterfragt hat, war immer, ihr wisst, wer der Papst ist. Ja, also das ist auch die Größe von Papst Benedikt, dass er wusste, was dieses Amt bedeutet, und er wusste auch für sich jetzt eben, wie wichtig es ist, sich als emeritierter Papst jetzt eben zurückzunehmen und zugleich den Dienst des Gebetes und einfach auch der Präsenz jetzt eben zu zeigen, weil er ja ein Pontifikat zu verantworten hatte, das eben schon früher begonnen hatte eigentlich, weil unter Johannes Paul II. Als Präfekt für die Kongregation für die Glaubenslehre war in maßgeblicher Position jetzt eben auch, um diesen großen heiligen Papst hier zu unterstützen. Also eine große Zeit, und danke auch an Papst Franziskus, dass er so respektvoll mit seinem Vorgänger umgegangen ist und so liebevoll.
Pater Karl, nochmal diese Worte von Papst Franziskus über Papst Benedikt den 16. Vom Himmel her möge er uns segnen und begleiten. Mit diesen Worten bitte ich dich auch um ein Gebet und den Segen jetzt.
Alle heiligen Päpste, und wir haben gerade im letzten Jahrhundert sehr viele heilige Päpste, alle heiligen Päpste, bitte, ob ihr jetzt schon heilig gesprochen seid oder noch nicht, bitte bittet für die Kirche von heute, weil wir haben neue Herausforderungen und wir müssen mit neuer missionarischer Kraft in die Zukunft gehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten und Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.